Okay. Dann will ich auf einen weiteren Aspekt jetzt eingehen, des Heiligen Geistes, der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Der Heilige Geist ist der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Das geht sehr eng zusammen mit diesem ersten Teil, ist aber doch unterschieden davon, weil der erste Teil, die Wahrheit, beginnt tatsächlich mit dem geschriebenen Wort. Da fängt es an und wir erneuern unser Denken, wir bringen unser Denken in Einklang mit der Denkweise Gottes, wie wir sie finden, im Wort. Aber es geht noch tiefer, da kommt noch etwas hinzu, der Heilige Geist muss uns über die Dinge, die wir lesen, Offenbarung geben. Und das bedeutet, Offenbarung bedeutet eine lebendige, kraftgebende Realität in unserem Herzen. Das ist wesentlich weiter und tiefer als nur das Festhalten dessen, was geschrieben steht. Das ist absolut wichtig. Aber dann braucht es noch etwas anderes. Der Heilige Geist muss diese Dinge zu einer Realität in uns machen. Offenbarung ist nicht, wie viele sich das vorstellen, irgendwelche Erlebnisse, Träume, prophetische Dinge und Visionen, die möglichst bunt und möglichst ausgefallen sein sollen und irgendwas bringen sollen, was noch keiner gebracht hat. Offenbarung bringt nicht neue Inhalte, sondern Offenbarung macht die alten Inhalte lebendig. Das ist Offenbarung. Und die Kraft kommt aus Offenbarung. Lass uns einmal gehen zu 1. Korinther, Kapitel 2. Vers 4. Meine Rede und meine Predigt bestanden nicht aus überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Die ganzen drei Kapitel vom 1. Korintherbrief handeln von diesem Konflikt Weisheit der Welt oder Menschenweisheit und Gottes Weisheit. Und die sind in einem Konflikt miteinander. Und die passen nicht zusammen. Und die Weisheit Gottes braucht keine Ergänzung aus Menschenweisheit, sondern im Gegenteil, Menschenweisheit behindert das Werk Gottes. Ja. Kommt gerade eine Passage, ich schlage die schnell nach. In Vers 17 vom ersten Kapitel, dort heißt es, dass die Redeweisheit oder die Weisheit dieser Welt oder die Menschenweisheit macht das Kreuz zunichte. Deswegen ist Menschenweisheit so gefährlich. Die Weisheit dieser Welt macht das Kreuz in seiner Wirksamkeit, in seiner Absicht, in seiner Kraft zunichte. Ja, das heißt, dass Menschen eine Verkündigung dann hören und genießen, aber durch diese falsche Verkündigung kommen sie niemals in Berührung mit der Kraft des Kreuzes, weil sie keine Offenbarung über das Kreuz bekommen, weil sie nicht verstehen, was das bedeutet, dass Jesus dort für uns gestorben ist. Und deswegen auch wir zusammen mit ihm gekreuzigt sind. Römer 6. Ja. Wo wird heute noch der Römerbrief gelehrt? Aber das sind die Grundlagen des Glaubens. Wenn jemand nicht versteht, dass nicht nur Christus gekreuzigt ist, sondern er zusammen mit Christus gekreuzigt ist, er wird niemals ein Fundament haben für ein siegreiches Leben. Niemals. Die Grundlage zu herrschen über Sünde ist, ich bin gestorben, ich bin gekreuzigt, ich bin gestorben. Warum? Damit ich in der Neuheit des Lebens wandeln kann. Und über diese Sache, ich bin zusammen mit Christus gestorben. Nicht nur zusammen mit ihm gestorben, sondern wie es dann auch im Epheser 1 und 2 heißt, zusammen mit ihm auferweckt. Du wirst die Wahrheit nicht verstehen, weil Wahrheit zu verstehen hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern hat etwas mit dem Herzen zu tun. Und egal wie gebildet du bist, wenn das Herz verkehrt ist, es wird nicht imstande sein, göttliche Wahrheit zu verstehen. Wahrheit der Naturwissenschaft, Mathematik, Physik, Astronomie oder irgendetwas. Ja, aber Wahrheit über Gott hat etwas mit dem Herzen zu tun, hat etwas mit unserer Haltung zu tun. So, der Heilige Geist muss uns leiten. Deswegen ist Theologie ohne eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist absolut gefährlich. Theologie, wenn wir das verstehen als Lehre über Gott, das Wissen über Gott aus der Heiligen Schrift, wunderbar. Aber wenn nicht der Heilige Geist uns die Augen auftun kann und uns leiten kann und wir aus einem humanistischen Denken heraus Mutmaßungen und Theorien und Spekulationen anstellen über wie wohl Gott sein mag, wir werden unseren Glauben zerstören und diejenigen, die uns zuhören. Und wenn du das einmal studierst in der Bibel und ganz besonders im Neuen Testament, welchen Stellenwert Wahrheit hat, dann wirst du dieses Ziel haben. Ich brauche diese Beziehung zum Heiligen Geist und ich wende mich an ihn und ich flehe ihn an und ich bete und erwarte und tue meinen Teil, dass er mich in die Wahrheit leitet. Das ist, was wir brauchen. Warum ist das für Gott so wichtig, dass wir in die ganze Wahrheit geführt werden? Warum? Weil Gottes Wirken, Gottes Segnung, Gottes Werk der Veränderung, der Umgestaltung in das Wesen seines Sohnes alles mit Wahrheit zu tun hat. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der zweite Teil erklärt, wie der erste Teil funktioniert. Gott will helfen. Wie hilft Gott? Indem er Erkenntnis der Wahrheit schenkt. Wenn Paulus und die anderen Schreiber im Neuen Testament, wenn sie von Wahrheit sprechen, das waren nicht philosophische Vorstellungen und Konzepte und Theorien, sondern das war erlebt und begreifbar und erfahrbar. Es war eine enorme Kraft, die sie bezogen haben aus der Erfahrung dieses Aspektes des Wesens Gottes. Jesus sagt, Johannes 8, 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wo immer du unfreie Christen siehst, unfrei in Menschenfurcht und in Minderwertigkeit und in Verzagtheit und in Bedrückung und gebunden an Drogen, Nikotin, Pornografie oder nenn es, was du willst. Wo immer du unfreie Christen siehst, hast du es mit einem Christen zu tun, wo die Wahrheit nicht den Platz in ihrem Leben hat, den sie haben sollte und haben muss. Jesus sagt, die Wahrheit, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So, wenn ich nicht frei bin, was fehlt? Wahrheit. Und wenn wir dieses Konzept nicht haben, wir werden viele Male mit Menschen, die der Wahrheit entgegenstehen, die gegen die Wahrheit rebellieren, trösten und sagen, ja, Gott wird es tun zu seiner Zeit. Menschen müssen hingewiesen werden auf ein Leben in der Wahrheit. Und der Heilige Geist ist unser Lehrer und unser Leiter. Und hinter einem Raucher ist ein Mangel von Wahrheit. Hinter einem, der chronisch zu spät kommt, ist ein Mangel an Wahrheit. Hallo? Das freut das Pastorenherz. Haben wir so abgesprochen, das gibt einen Aufschlag auf das Honorar. Das war ein Scherz. Wir sprechen nicht über Honorare. Ich spreche mit niemandem über Honorare, außer mit Gott. Halleluja. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus betet, Johannes 17, Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das Wort Gottes ist Wahrheit, was das Heiligen sich absondern, für Gott zur Verfügung stellen, ganz auf seiner Seite stehen, gebrauchsfähig sein für ihn. Das ist unsere große Aufgabe. Wir sind berufen zur Heiligung, zur Absonderung von allem, was gegen Gott ist und was Gott nicht meint. Dazu sind wir gerufen. Und der Geist der Welt regiert diese Welt. Und wir sind davon geprägt. Und jetzt sind wir von Neuem geboren. Wir haben das Heil erkannt. Aber wie damals Israel, als sie aus Ägypten herausgekommen waren, dann sagt der Herr, wascht eure Kleider. Die waren schon raus aus Ägypten, aber der Staub von Ägypten war noch an ihnen. Und sie mussten die Altlasten abschütteln. Und das ist auch ein Bild, das spricht über unseren Weg der Heiligung. Wir kommen aus der Welt, wir sind geprägt, wir haben falsche Ideen, falsche Konzepte, falsche Vorstellungen, falsche Ziele, falsche Werte, falsche Sicht vom Leben. Jetzt sind wir bekehrt, wir sind herausgenommen aus der Welt, wir sind jetzt im Reich Gottes. Aber da ist noch manches, was wir übernommen haben, stillschweigend von der Welt. Und jetzt gehen wir durch einen Prozess. Und unsere Sichtweisen, unsere Denkweise, unsere Werte, unsere Ziele im Leben, unsere Vorstellungen, was ist das Leben überhaupt und worum geht es, werden jetzt radikal umgeformt. Radikal. Und das ist ein Prozess. Und Bekehrung ist der Anfang eines solchen Prozesses, nicht das Ende. Damit geht es erst los. Das ist der Start, der uns ermöglicht, überhaupt durch diesen Prozess der Veränderung zu gehen. Und Jesus weiß, dass nur Wahrheit die Kraft hat, uns abzusondern von den Dingen der Welt und uns fähig zu machen, wirklich mit Gott zusammenzuarbeiten und auch in sein Wesen umgestaltet zu werden. Heiligung kommt durch Wahrheit, die wir annehmen, nicht nur hören, sondern ganz, ganz praktisch annehmen. Und Lehre ist nichts anderes, christliche Lehre ist nichts anderes als die systematische Darlegung von Gottes Gedanken, von Gottes Sichtweise. Gott hat, so wie wir auch, Ideen. Gott hat Ideen über das Leben. Wir haben auch Ideen über das Leben. Wir haben Ideen über uns. Und Gott hat auch Ideen. Und jetzt gehören wir ihm und jetzt machen wir ernst mit der Tatsache, Gott ist Gott und ich bin nicht Gott. Deswegen ist jetzt nicht mehr wichtig, was ich denke, sondern was denkt er? Wie sieht er das Leben? Wie sieht er mich? Wie sieht er meine Zukunft? Worum geht es ihm? Was hat er für mich? Was bedeutet es, mit ihm zu leben und an ihn zu glauben? Und wir brauchen den Heiligen Geist, uns dort hineinzuführen. Wir brauchen ganz, ganz dringend den Heiligen Geist. Und er lehrt uns. Er prägt uns, indem wir Gottes Gedanken erkennen und natürlich dann aufgefordert werden, sie zu vergleichen mit unseren Gedanken und dann eine Entscheidung zu treffen. Unsere Gedanken auf dem Müllhaufen. Und wir wählen Gottes Gedanken. Wir wählen Gottes Werte. Wir wählen Gottes Sichtweise. Es muss aktiv gewählt werden. Jedes Mal, Verkündigung ist eine Herausforderung und du triffst Entscheidungen. Und so viele Menschen wachsen nicht, weil sie hören ohne Ende, aber keine Entscheidungen treffen. Nicht sagen, so habe ich es bisher gedacht, jetzt, mein Gott, das ist ja totaler Mist. Ich werfe das weg. Ich wähle jetzt statt meiner Gedanken seine Gedanken. So Lehre ist immer eine Herausforderung, ist immer eine Konfrontation von Dunkelheit und von Täuschungen und von Illusionen, die wir haben über uns, über Gott, über das Leben. Und Lehre fordert eine Antwort, fordert eine Entscheidung. Und das ist ein Trend, das ist so unsere Kultur, man nennt das die Postmoderne, und das kommt immer stärker hinein in die Gemeinde, immer stärker. Ich war in einer Gemeinde, wo ein riesiges Durcheinander war, in der Leiterschaft, in der Gemeinde, wo ein Chaos war. Und der Slogan der Gemeinde, der wie in das Fundament eingemeißelt war, man konnte das wirklich mit Händen greifen. Und das ist, was wirklich gesagt wurde von der Leiterschaft und geglaubt wurde und entsprechend systematisch gehandelt wurde. Wir brauchen nicht Lehre, wir brauchen das Leben. Oh, klingt das nett, aber leider total verkehrt. Total verkehrt, weil das Wort Gottes ist absolut klar. Leben kommt aus Übereinstimmung mit Gott. Leben kommt aus gesunder, neutestamentlich-apostolischer Lehre. Daraus kommt Leben. Ist es nicht ein Gegensatz? Hier ist die trockene, verstaubte Theorie und davon haben wir genug gehabt und das brauchen wir nicht und das ist hinderlich, sondern wir brauchen jetzt das Leben. Wo soll denn das Leben herkommen? Jesus sagt, ihn zu erkennen, Gott zu erkennen und den, den er gesandt hat, das ist das Leben. Leben kommt aus Erkenntnis Gottes. Und Erkenntnis Gottes bedeutet, ich lerne kennen und bejahe, wer er ist, wie er denkt und was er will. So was für ein Betrug an den Gläubigen, wenn die Leiterschaft sich hinstellen würde und würde solchen Schwachsinn erzählen. Wir brauchen nicht Lehre, sondern wir brauchen Leben. Ja, wir brauchen Leben, niemand bestreitet das, aber Leben kommt aus dem Fundament der gesunden Lehre. Und wo ein Gläubiger nicht aufgezogen und geprägt wird und immer wieder gefestigt wird und hingewiesen wird auf das gesunde Fundament der Lehre, das Leben wird schwinden. Das Leben wird schwinden, das Leben, das Gott ihm gegeben hat. Und er hört auf, im Sieg zu leben, er hört auf, in Ermutigung und in Hoffnung zu bleiben und hört auf, zu herrschen über Sünde und er wird zurückfallen und er wird wieder beherrscht werden von Sünde. Und das ist nicht Leben, sondern Tod. So, da gibt es dann Leute, die reden von dem Buchstabenglauben. Ich habe mit einem Pastor eine Diskussion gehabt, weil ich ihm erzählt habe, ich werde nicht in eine Gemeinde kommen, ich werde mein Versprechen brechen. Ich hatte versprochen zu kommen, zu dienen. Und dann kurz vorher erfuhr ich, dass Sünde in der Gemeinde toleriert wird. Und da ist im Lobpreisteam ein Pärchen, die zusammenleben wie Mann und Frau und nicht verheiratet sind. Und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, stimmt das? Ist das so? Und er musste das bejahen. Ich habe gesagt, hiermit breche ich meine Verabredung. Ich werde nicht in eine Gemeinde kommen, ich werde nicht dienen. Und darauf fing er eine Diskussion an und wollte mir erklären, ich habe einen Buchstabenglauben und ich habe keine Liebe. Blinde, blinden Leiter, die Gott nicht kennen, die sein Wort nicht kennen, die seinen Maßstab nicht kennen, die nicht hingegeben sind an ihre Verantwortung, dort den Maßstab und die Herrschaft Gottes zu ermöglichen und aufzurichten, wo sie Verantwortung haben. Und ihr kennt diesen Spruch, der Buchstabe tötet. Und das wird heute benutzt, um das Wort Gottes zu verachten. Paulus redet von etwas total anderem. Er redet von Ideen, die jemand ohne die Hilfe und den Beistand des Heiligen Geistes aus diesem Buch zieht. Und nicht die Kraft der Wahrheit erlebt und dann Gesetze aufstellt und Regeln aufstellt. Aber die Alternative ist nicht weg mit dem Buch, sondern die Alternative ist her mit dem Lehrer. Und das Textbuch ist die Bibel und er erklärt uns, wie es gemeint ist und wie es funktioniert. Und da bekommen wir immer beides. So sollen wir leben und so wird er uns Schritt für Schritt dahin führen. Das ist der Inhalt oder das Ziel der Lehre. Und es gibt diesen Spruch, Lehre trennt, aber Liebe vereint. Schon mal gehört? Das ist postmodernes Denken. Das ist nicht, wie Jesus dachte, das ist nicht, wie Paulus gedacht hat. Da ist kein Gegensatz zwischen der Wahrheit und der Liebe. Aber die Wahrheit, wie ich schon sagte, führt zur Liebe. Und inzwischen ist der Trend so weit, dass sogar schon bezweifelt wird, ob es überhaupt möglich ist, absolute für alle verbindliche Wahrheit festzustellen und zu zu normieren und zu erklären. Und es wird gesagt, du, das ist deine Wahrheit, das ist deine Erkenntnis, so siehst du das. Aber ich sehe das ganz anders und ich kenne auch Gott und ich habe auch den Heiligen Geist und wir haben alle unsere verschiedene Sichtweisen. Lass uns nicht streiten, lass uns nicht darüber diskutieren. Weißt du, das lassen wir einfach so stehen. Du hast Recht und ich habe Recht. Mein ganzer Lehrdienst gründet sich auf eine einzige, simple Offenbarung. Der Gott, der mich gerufen hat, ist nicht verwirrt. Sehr fundamental. Das bedeutet, er hat eine Meinung. Zu ganz, ganz vielen Dingen hat er eine Meinung. Ich denke, er hat zu allen Dingen eine Meinung. Aber es gibt wesentliche Dinge, zu denen er uns seine Meinung mitteilt und dann ist das verbindlich. Und dann gibt es einen ganzen Bereich von Dingen, wo er seine Meinung dir nicht mitteilt und du bist frei. Wie ich immer so gerne sage, Schoko oder Vanille, sei frei. Gott will nicht kommen, du hast heute Schokopudding gewählt und ich hatte für dich heute Vanille. Heute ist dein Vanilletag und du warst ungehorsam. Nein, du bist frei, gestreift oder kariert oder Mallorca oder Rügen, mach was du willst. Aber wenn es um das Wesen Gottes geht, wenn es darum geht, wie lebt ein Christ, was ist der Standard Gottes, was ist das Ziel Gottes, wie sieht Demut aus? In diesen Dingen hat Gott nicht nur eine Meinung, sondern er sagt, du musst meine Meinung kennen und übernehmen, sonst wirst du in die Irre gehen. Und da sind wir nicht frei und da können wir nicht sagen, ja, ich habe da andere Erkenntnis. Sondern wir beugen uns und sagen, Gott, du bist Gott, ich bin nicht Gott. Und du wirst mir helfen, die Wahrheit zu verstehen. Ich muss nicht Wahrheit ausdenken, ich muss nicht Wahrheit erfinden, ich muss mich der Wahrheit beugen, der Wahrheit hingeben. Das ist meine Aufgabe. Gott braucht keine Ratgeber. Gott braucht keine Ergänzung oder ein modernes Update seines veralteten Buches. Gott braucht all diese Hilfen nicht, die ihm heute so angeboten werden. In einer pluralistisch gesinnten Christenheit. Gott braucht das alles nicht. Was er braucht, ist, dass das Licht scheint und wir sehen, er ist Gott und wir sind nicht Gott. Und es gibt keine besseren und gesünderen und heilsameren und fruchtbaren und freisetzenden Gedanken als die Gedanken Gottes. Das ist, was wir brauchen. So, da kam mein lieber Bruder zu mir, wollte mir Ratschläge geben. Voll von diesem relativistischen Denken der Postmoderne. Und sagt, weißt du, wenn ich spreche, es dient auch im Wort, wenn ich spreche, ich bin immer ganz vorsichtig. Ich sage immer, das ist meine Meinung, aber ich könnte mich irren. Und ich würde niemals, der Tonfall war, so dreist und so frech sein wie du, mich über die Menschen stellen und sagen, das ist, was ihr glauben müsst. Ich würde das niemals und deswegen kommt meine Botschaft so gut an. Und er wollte mir Ratschläge geben. Man darf nicht absolut auftreten. Man muss immer die Möglichkeit lassen, dass man auch im Irrtum ist. Natürlich, wir irren in vielen Dingen. Aber Frage, war Jesus unsicher in Bezug auf seinen Auftrag, in Bezug auf seine Lehre, in Bezug auf Verständnis, wer er ist und was er zu tun hat und was mit seinen Zuhörern los ist? War Jesus vage, unsicher, zweifelnd, fragend? Vielleicht ist es so, liest du diese Sprache bei Jesus? Nirgendwo. Nirgendwo. Dann die Apostel. Haben die nette Vorschläge gemacht? Überlegt doch mal, vielleicht ist so, vielleicht gibt es noch was Besseres? Und natürlich, ich kann mich irren, ganz vorsichtig will ich das mal euch so vorlegen und bin ganz offen, wenn ihr es anders meint und ihr seid in der Mehrheit, ich beuge mich gerne. Haben wir so einen Apostel? Sehen wir das irgendwo? Er hat das Evangelium verkündet in großer Gewissheit, in Kraft, im Heiligen Geist. Das sehen wir da. Und in all den grundlegenden Dingen der Lehre sehen wir niemals die Schreiber des Neuen Testamentes zweifelnd und fragend. In den grundlegenden Dingen wussten sie, was die Wahrheit ist und haben das so absolut verkündigt, dass jeder Einzelne wusste, entweder ich nehme das an und ich gehe weiter mit Gott oder ich verwerfe das und bin in Rebellion gegen Gott und dafür werde ich teuer bezahlen müssen. Jeder der Zuhörer, der Apostel, hat verstanden. das ist nicht ein netter Vorschlag. Das ist nicht irgendwie eine Idee und jeder andere hat das Recht, eine widersprechende Idee zu haben. Das ist nicht, was wir im Neuen Testament lesen. Sondern die Apostel haben weitergegeben, was sie in den 40 Tagen nach Auferstehung oder zwischen Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus gelernt haben über das Reich Gottes. 40 Tage hat er sie gelehrt, was Reich Gottes jetzt ist, wie man Gemeinde baut. Während der 3 Jahre mit ihm ging es nicht um Gemeindebau. Aber dann kommt Jesus noch einmal zurück nach der Auferstehung und er nimmt sie zur Seite und sagt so, jetzt ganz praktisch. Das ist Gemeinde, so baut man eine Gemeinde, so sieht Leitung aus, da geht's lang, so macht man zu Jüngern und so weiter und so weiter. 40 Tage lang. Und als sie dann loslegten zu Pfingsten, sie wussten, was ihre Aufgabe ist. Sie wussten, was sie zu tun hatten. Nirgendwo haben wir eine Unsicherheit und seichte, schwache Vorschläge. Sondern Männer, die wussten, wo es lang geht und sagten, uns nach, da geht's lang. Solche Männern kann man folgen. Aber die sagen, wir versuchen mal das. Wisst ihr, wir sind im Prozess und wir wissen noch nicht so genau, wo das hingeht. Solchen Menschen möchtest du nicht folgen. Du möchtest sagen, da ist eine Linie, da ist eine Richtung, da ist etwas, da wird etwas aufgebaut und was da verkündigt wird, wird nicht in den nächsten 2 Jahren wieder runtergerissen, weil es neue Einsichten gibt, weil es neue Trends gibt, weil es neue Prioritäten gibt oder neue Verständnisse oder Einsichten. Wahrheit baut aufeinander auf und Wahrheit, die Gott gesetzt hat, bleibt für immer Wahrheit, die wird sich niemals verändern. Und dieses Ganze in Frage stellen und zweifeln und wir müssen nochmal neu überlegen und wir müssen Jesus nochmal neu erfinden. Diese ganze Denkweise ist krank und sie kommt aus dem Geist der Welt und sie kommt von Menschen, die die Herrschaft Jesu nicht ergriffen haben oder sich haben davon ergreifen lassen. Die sagen, da ist Jesus, ja, und er hat eine Menge nette Dinge gesagt. Aber wir müssen jetzt mal sehen, wie das heute passt und ob die Leute da mit können oder nicht. Oder unser höchstes Ziel ist, wir wollen eine Gemeinde bauen, wo alle sich wohlfühlen. Ist der Himmel ein Ort, wo alle sich wohlfühlen? Alle, die da sind. Aber einer hat mal rebelliert. Und dann hat man nicht gesagt, ja, wir sind hier ganz breit angelegt, hier darf jeder nach seiner Fasson selig werden, das passt schon, wir sind Liebe, die Liebe erträgt alles und das geht schon. Da darf auch einer sich erheben und sagen, er will Gott gleich sein, das stört uns weiter gar nicht. Ist das so? Gibt es diese Toleranz im Himmel? Ich lese etwas anderes. Der Rebell wurde bestraft. Das ist Gottes Regierung, ob uns das gefällt oder nicht. Besser, wir bitten um eine Herzenveränderung, dass es uns gefällt, dann fühlen wir uns nämlich da drin wohl. Und dasselbe ist in Gemeinde. Gemeinde ist nicht ein Ort zum Wohlfühlen für die, die chronisch und permanent der Wahrheit widerstehen. Die Gemeinde ist nicht ein Ort zum Wohlfühlen für diese Leute. Ein Ort, wo Suchende Gott finden können. Und wenn sie gefunden haben, dann leiten wir sie an, wie sie praktisch im Alltag mit Gott leben können. Ja, aber ein Ort für Menschen, die sagen, ist mir egal, was die Bibel sagt, ist mir egal, wie Gott das sieht, ich bin auch Kind Gottes, ich habe auch eine Meinung. Diese werden sich in einer wahren Gemeinde nicht wohlfühlen und haben 2 Möglichkeiten. Umkehr von ihrem Stolz, von ihrem arroganten Gehabe, sich Gott zu unterordnen. Oder sehr schnell vor dem Licht zu fliehen. Nur diese beiden Möglichkeiten gibt es. Bleiben und sich wohlfühlen ist total ausgeschlossen. Das klingt so einfach, aber wie viele Leiter habe ich getroffen, deren oberstes Ziel ist, sie müssen alle behalten, egal wie rebellisch sie sind. Das ist die Festlegung zum Kompromiss. Das ist die Festlegung, den Heiligen Geist davon zu jagen. Danke, da kommen mehr Amen von dieser Ecke, ich werde mich mehr hierauf konzentrieren. So, da ist die Idee, feste, absolute Überzeugung zu haben, ist ein Beweis für Arroganz, für Stolz. Demut würde immer vorsichtig und bescheiden auftreten. und niemals sagen, so ist es. Diese Definition von Stolz und Demut kommt aus der Hölle. Kommt aus der Brutzelküche des Teufels, wo er neue Ideen und Konzepte konstruiert, um Gläubige zu verwirren. Wenn wir wissen wollen, was Demut ist, dann schauen wir auf Jesus. Er ist die letzte Ansprache Gottes. Er ist das Abbild Gottes. Wenn wir wissen wollen, wie das Wesen Gottes ist, wir schauen auf Jesus. Und da sehen wir, Demut hat nichts mit vage zu sein, zu tun. Schwammig zu sein. Menschen in Wahrheitsfragen Optionen offen zu halten. Das hat mit Demut überhaupt nichts zu tun. Und komischerweise in anderen Bereichen verstehen wir das total. Wir würden keinen Mathematikprofessor ernst nehmen, der sich da hinstellt und sagt, 2 und 2 ist 4, vermute ich. Könnte auch anders sein, aber mal so vorläufig in den Raum gestellt. Man würde diesen Mann nicht ernst nehmen. Sagen, was versteht der von Mathematik, wenn solche Dinge für den nicht klar sind? Jeder versteht das. Wenn die Studenten kommen, protestieren und sagen, ich habe aber andere Einsichten, bei mir ist das 5 und nicht 4. Ja, doch, ja, du hast ja auch eine Meinung, du hast ja auch einen Verstand und du bist ja auch eine wichtige Person und ich will jetzt nicht streiten, ich will dir nicht was überbügeln, ich will dir nicht Wahrheit überstülpen, das musst du schon selber finden und wenn du gefunden hast, die 5 ist die Wahrheit, okay, dann beuge ich mich. Haben wir diesen Quatsch? Nein. Also dann warum in der Gemeinde? Warum? Weil wir Gott nicht kennen. Weil wir nicht ihm nachlaufen, sondern dem Zeitgeist. Da ist ein Konflikt. Gestern haben wir diese Schriftstelle gehört über den Geist der Welt und den Geist der Wahrheit, den Geist der Weisheit, den Geist der Offenbarung. Und die sind im Gegensatz, die passen nicht zusammen. Und Gott macht zunichte die Weisheit dieser Welt. Gott braucht nicht die Weisheit dieser Welt, um sein Reich zu bauen. Er sagt, wo immer seine Weisheit verdrängt wird zugunsten der Weisheit dieser Welt, leidet das Reich Gottes Schaden. Wo immer die Weisheit Gottes regieren darf in einer Gemeinde, leidet die Gemeinde und die Gläubigen Schaden. Aber nur wenn wir Gott kennen und mit ihm gehen und uns Schritt für Schritt die Augen öffnen lassen, dann werden wir überhaupt entdecken, wie tief wir in der Weisheit dieser Welt gegründet sind. Was es für ein Prozess ist, uns da rauszuschneiden, uns rauszulösen. So deswegen brauchen wir klare Ansagen. So diese Ideen, wir brauchen Lehre und kein Leben oder wahre Demut würde nie absolute, für alle zutreffende Aussagen treffen. Auf solchen Unfug kommen nur Menschen, die das Wort Gottes nicht kennen. Zweiter Timotheus Kapitel 3. Du aber, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und wie hat er gelernt? Von Paulus. Weil du von Kind an die heiligen Schriften kennst, welche dich weise machen können zum Heil durch den Glauben in Christus Jesus. Jede Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Englisch profitable for doctrine. Das heißt, die Lehre des Christen, die christliche Lehre, kommt aus der Schrift. Jede Lehre, die nicht aus der Schrift kommt, die nicht belegbar ist mit der Schrift, werden wir, wenn wir klug sind und dem Geist der Wahrheit folgen, meiden. Jede Lehre, die nicht belegt ist mit dem Wort Gottes, werden wir meiden. Weil wir die nicht brauchen und weil die viel zu gefährlich ist und uns in die Irre führen wird. Nützlich zur Belehrung. zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Hebräer 13. Vers 8 und Vers 9, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren. Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Also hier wird vor fremdartiger Lehre gewarnt. Was heißt fremdartig? Fremdartig im Vergleich zu der Lehre der Apostel. Der Maßstab ist das, was die Apostel gelehrt haben. Und alles, was damit nicht übereinstimmte, war eben fremdartig, war nicht gut, war nicht vertrauenswürdig. Und davon sollen wir uns fernhalten oder fernhalten, weil diese Dinge uns fortreißen. Fremde Lehre reißt dich fort. Fort von was? Von deiner Beziehung mit Gott, von deiner Einheit mit Gott, von deiner lebendigen Verbindung mit Gott. Das ist mit den Galatern passiert. Statt das Evangelium der Gnade haben sie Regeln und Feste und Feiertage und ganz viel kompliziertes Zeug da aufgestellt. Und was sagt Paulus von ihnen? Ihr seid abgetrennt von Christus. Gläubige im neuen Bund, erfüllt vom Heiligen Geist, aber faktisch in ihrem Gemeindeleben, in ihrem privaten Leben, abgetrennt von Christus. Das ist nicht, dass sie in die Hölle gehen, aber sie können nicht mehr aus der Kraft der Gnade leben. Da fließt nichts mehr, da kommt nichts mehr, sondern sie sind nur angewiesen auf sich, auf ihre Weisheit, auf ihre eigenen Ressourcen und Kräfte. Aber Christsein ist, in Verbindung zu bleiben mit Jesus. Bleibt in mir. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. So, da war eine ganze Gemeinde. Und wodurch waren sie abgetrennt? Durch fremdartige, falsche Lehre. Fortgerissen aus der Gemeinschaft mit Jesus. Wir sind geschaffen, in lebendiger Verbindung zu bleiben. Und sein Leben soll in uns hineinfließen. Jesus bringt dieses Bild vom Weinstock und Rebe. Und da fließt das Leben. Die Kraft fließt durch den Weinstock in die Rebe. Und diese Verbindung sollen wir behalten mit Jesus. Er hat sie uns geschenkt. Jetzt liegt alles nur daran, dass wir bleiben. Ein wunderbares Buch, Bleibe in Jesus, Andrew Murray. Kennt das jemand? Wer kennt Andrew Murray, Bleibe in Jesus? Darf ich mal so gerade? Zwei. Wisst ihr, dass Andrew Murray einer der Klassiker ist in der englischsprachigen Welt unter den Christen? Warum lesen wir sowas nicht? Wir lesen das moderne, seichte Zeug und dann wundern wir uns über unseren Zustand. Nein, wir müssen uns nicht wundern. Wir sind das, was wir aufnehmen, was wir lesen, womit wir uns beschäftigen. Und sein Name ist hochgerühmt in der englischsprachigen Welt, Amerika, England, Neuseeland, hochgerühmt. Und es gibt auch einige Bücher von ihm auf Deutsch. Aber wer liest die? Und wo findet man die auf christlichen Büchertischen? Man findet diese Dinge nicht. Weil das, was Gott an Schätzen gegeben hat, wir gering achten. Wir nicht wertschätzen. Und wir rennen den neuesten modernen Ideen nach und merken gar nicht, wovon heute alle reden, in 10 Jahren, keiner wird davon mehr reden. Aber lies ein Buch von André Murray, das ist schon 100 Jahre alt. Und du wirst daraus etwas bekommen und das Ganze 20 Jahre später lesen und du wirst mehr daraus bekommen. Dieses moderne, seichte Zeug, halt dich weg davon. Geh nach den gesunden Dingen. Nach denen, die echt sind, die vom Heiligen Geist sind. Und wenn du den Heiligen Geist kennst, wirklich kennst und mit ihm lebst, dann wirst du erleben, dass er nicht nur eine Meinung hat über Trends und über Lehren und über Dienste, er hat nicht nur eine Meinung, er teilt dir sogar mit. Und dann kriegst du da das heiß empfohlene neueste Ding irgendwie die Hand gedrückt, was jetzt der Renner ist, und alle gehen dem nach und alle sind begeistert. Und du sagst, naja, da muss ich das auch mal lesen. Du nimmst es in die Hand, bevor du es überhaupt gelesen hast. Der Heilige Geist in dir sagt, nicht für dich. Und du legst es einfach bei die Seite, weil du ihn kennst, weil du ihm vertraust. Weil du sagst, ich werde mich nicht mit Dingen beschäftigen, ich werde nicht meine Zeit geben für Bücher, wo mein Freund, der Heilige Geist, mein Lehrer, den Kopf schüttelt. Ich habe keine Zeit für sowas. Und du legst es an die Seite. Du kannst es vielleicht nicht erklären, weil du das Buch nie gelesen hast. Du kannst nicht sagen, warum es Mist ist. Das musst du auch gar nicht. Wir werden nicht wachsen, indem wir jede Irrlehre studieren. Ja, warum liest du das nicht? Er hat gesagt. Fertig. Ihr habt die Salbung und die Salbung lehrt euch alles. So, noch einmal, Lehre ist die systematische Darlegung der Wahrheit, der Gedanken und Sichtweisen unseres Gottes. Und das Fundament unseres Lebens ist die Lehre des Wortes Gottes. Und deswegen fing die Gemeinde so an, sie verharrten, sie blieben in der Lehre der Apostel. Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben in der Lehre und in der Gemeinschaft. Was kam zuerst? Lehre und dann Gemeinschaft. Ich meine, das ist doch vollkommen logisch. Was für eine Art von Gemeinschaft kann man erwarten, wenn ich nicht weiß, wie ich mich belehren lasse, wie ich vergebe, wie ich mich unterordne, wie ich Frieden suche, wie ich dem anderen diene. Wenn ich das alles nicht weiß, was für eine Art von Gemeinschaft werden wir haben? Da fliegen die Fetzen. Wenn wir uns streiten, da wird alles Mögliche, Hässliche und Lieblose und Zerstörerische passieren. Wenn das eine Gemeinschaft sein soll, die auf Dauer angelegt ist, dann braucht es die Ordnung Gottes als Fundament. Sie blieben in der Lehre und in der Gemeinschaft. Was für eine schwachsinnige Idee. Wir brauchen keine Lehre, wir brauchen Leben. Aber das ist der Zeitgeist. Und er kommt und möchte Vorschläge machen, wie wir doch relevanter sein können. Wie wir mehr Akzeptanz finden können in unserer Gesellschaft. Wie wir mehr wachsen können. Ihr Lieben, seit wann hilft der Teufel den Gemeinden, das Reich Gottes zu zerstören und zu beschädigen und den Sieg Christi groß zu machen? Wir brauchen nicht die Ratschläge des Teufels, wir brauchen den Beistand des Heiligen Geistes. Der Geist der Wahrheit. Halleluja. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Und das war nicht nur am Anfang so. Und dann haben sie sich fortentwickelt und kamen dann zu tieferen Einsichten und haben den naiven Kinderglauben überwunden. Wie das ein hochrangiger Mitarbeiter vom Bischof mir erklären wollte, als es darum ging, unter welchen Voraussetzungen ich den Marionsunterricht in den Schulen erteilen könnte. Also dann erwarten Sie schon, dass im Laufe des Studiums meine Ideen und meine Ansichten doch irgendwie noch ein gewisses wissenschaftliches Niveau bekommen und dass ich diesen naiven Kinderglauben überwinden kann. So reden die. Und was die mit naiven Kinderglauben meinen, ist, wenn jemand sagt, hier steht es, so ist es und fertig. Das ist naiver Kinderglaube. Und ich habe mit diesem Menschen erzählt, hören Sie mal zu, ich war in der Gosse, ich war im Dreck, ich war am Ende, ich hatte zwei Alternativen für mein Leben, entweder geschlossene Psychiatrie, die mit den Gittern vor dem Fenster, oder Selbstmord, das waren die beiden Alternativen. Und dann, ohne dass ich irgendwie fromm angehaucht war, ist Jesus Christus in mein Leben gekommen und hat die Ketten des Todes zerrissen und hat mich neu gemacht. Und da war so eine Kraft da, als ich das erklärte, und der hat für einen Moment vergessen, dass er Mitarbeiter vom Bischof ist und für welches System er steht. Und er hing an meinen Lippen und er schaute. Und dann sagt er, ja, solchen Glauben möchte ich auch haben. Ich sagte zu ihm, Sie verwirren mich. Eben wollen Sie, dass ich so glaube wie Sie und jetzt wollen Sie so glauben wie ich, also wie jetzt? Das war unser einziges Gespräch und wir gingen auseinander. Es ist simpel, aber nicht naiv. Es ist einfach, nicht kompliziert, aber kraftvoll. So, die Apostel haben nicht nur so gestartet und danach hat sich das alles theologisch im Laufe der 2000 Jahre zu der wahren Blüte emporentwickelt. Nein, wir haben uns nicht emporentwickelt theologisch, wir sind abgefallen. Wir haben uns entfernt von dem Wahren. All dieses Durcheinander, was wir da in 2000 Kirchengeschichte haben, ist keine Bereicherung, wie das viele Leute erklären wollen. Ein bunter Blumenstrauß und alle zusammen ergeben ein herrlich duftendes Bouquet. Nein, es ist ein stinkendes Chaos, es ist ein Abfall von der Lehre des wahren Gottes. Keine Ergänzung, keine Bereicherung. Aber Menschen, die einen absoluten Gott nicht wahrhaben wollen, für die ist diese Sichtweise ein Gräuel. Aber unsere Sichtweise als Kinder Gottes ist für den Geist der Welt ein Gräuel. Das ist so. Die Welt hat ein Problem, nicht wir haben ein Problem. Die Welt hat ein Problem. Und sie ist in Dunkelheit und ist in Verwirrung. 2. Thessalonicher Kapitel 2. Da sehen wir, so sollte das immer weitergehen. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Von welchen Traditionen ist hier die Rede? Sind das die Traditionen der katholischen Kirche? Es sind die Überlieferungen der Apostel, an denen sie festhalten sollten. Daran sollten sie festhalten. Das war Jahrzehnte oder mindestens mehr als 20 Jahre nach Pfingsten. Und immer noch war die Idee der Apostel, das, was wir gegeben haben, ist der Maßstab und daran müsst ihr festhalten. Ob das jetzt durch unsere mündlichen Beiträge gekommen ist oder ob das durch unsere Briefe ist, daran müsst ihr festhalten. Euch halten. Feststehen können wir durch ein Fundament von Wahrheit. Auf Gefühlen kannst du nichts bauen. Auf Mutmaßungen, auf Theorien kannst du nichts bauen, weil die sich andauernd ändern. Aber Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wenn du dich baust auf Gottes Wort, hast du ein festes Fundament. Und das, was Gott dir zeigt, das bleibt. Und es ist mit dir. Und der Heilige Geist wird es immer wieder neu beleben und dir offenbaren. Und immer wieder kommt aus dem Wort Kraft. Und du weißt, du gehst nicht in die Irre. Du mutmaßt nicht, du versuchst nicht. Dein Leben ist nicht ein Experiment, sondern du hast einen Plan. Du hast einen Kurs. Du weißt, wo es lang geht. Du weißt, was du tust. Du weißt, warum du es tust. Und du weißt, was es für Ergebnisse haben wird. Halleluja. Aber der Gottlose stolpert und weiß noch nicht mal, worüber er stolpert. Und das nächste Mal, wenn er dasselbe Ding trifft, er wird wieder stolpern. Weil er nicht verstanden hat, über was er gestolpert ist. Das ist der Gottlose. Er hat keinen Plan, er hat kein Verständnis und er versteht nicht, was seine Abstürze bewirkt hat und wie er sich davor schützen kann. Aber wir sind Kinder des Lichts. Halleluja. 2. Timotheus, Kapitel 4. Vers 2, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe. Die Apostel haben erwartet von ihren Schülern, von der nächsten Generation der kommenden Leiterschaft, so zu predigen, dass das die Predigt Überführung bewirkt. Was heißt Überführung? Überführung bedeutet, mit Beweisen jemandem zeigen, dass er verkehrt ist. Das ist Überführung. Die Apostel sollten nicht sagen, ja, ihr habt eine völlig andere Sicht vom Reich Gottes und von unserer Lehre und das ist okay so, das dürft ihr auch und Friede. Das war nicht die Sicht der Apostel. Und die sie trainiert haben, sollten dieselbe Sicht haben. Überführe. Und heute Seminaristen, Theologiestudenten, Bibelschüler, sie lernen, wie man Leute nett behandelt, wie man sie schmeichelt, wie man irgendwie ihnen nicht zu nahe tritt, wie man irgendwie nette Dinge sagt, ohne etwas zu sagen. Getrieben vom Geist der Menschengefälligkeit. Die Apostel haben ein anderes Verständnis gehabt. Sie haben gesagt, wir wissen die Wahrheit über wer Gott ist, wie man mit Gott lebt, wie man Sünde überwindet und so weiter. Und wir werden unsere Zuhörer in die Wahrheit führen mit dem Heiligen Geist. Das war ihr Anspruch. Die wollten nicht einen netten Beitrag liefern, danach kam Diskussionsrunde und wer das total anders sieht und ganz andere Meinung hat, darf dann auch mal eine halbe Stunde reden. Nichts von alledem. Die Apostel lehrten und die Jünger lernten. Es war so einfach, so übersichtlich. Ermahne mit aller Langmut und Lehre, denn es wird eine Zeit sein, da sie, die Gläubigen, die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem. Ertrage Leid. Nüchtern sein bedeutet nicht, eine möglichst breite Abwesenheit von Gefühlen zu demonstrieren. Nüchternheit hat nichts mit Gefühlen zu tun. Nüchtern heißt, klar zu sein, ein klares Konzept, ein klares Verständnis zu haben. Und klares Verständnis über Gott wird dazu führen, dass wir uns an ihm freuen, dass wir in ihm geborgen sind, dass es uns wohl geht in ihm, dass wir uns angenommen fühlen. Aber die Grundlage unserer herrlichen Gefühle mit Gott ist das Wort. Und nicht das Gefühl. Wir suchen nicht Gefühle, wir suchen Wahrheit. Und auf dem Boden der Wahrheit werden diese wunderbaren Gefühle der Wertschätzung, der Ehrfurcht, der Dankbarkeit, der Geborgenheit, der Sicherheit, der Annahme, des Geführtseins, all diese wunderbaren Dinge, die man fühlen soll, werden sich entwickeln auf der Grundlage von Wahrheit. Halleluja, das ist unser Fundament. Lass uns ein Kapitel zurückgehen, Kapitel 3. Alle interessanten Zwischentitel, der natürlich nicht inspiriert ist, aber uns eine Ahnung geben soll, von was die nächsten Verse handeln, das Verderbnis in der Endzeit. Und man könnte denken, Paulus hat eine Zeitreise gemacht, hat unser pfingstlich-charismatisches, evangelikales Chaos angeschaut, kommt dann wieder zurück in seine damalige Zeit und dann schreibt er das. Man könnte so denken. Das ist, was wir heute haben. In den letzten Tagen werden schwere Zeiten eintreten. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer. Den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, ohne Selbstbeherrschung, grausam. Ja? Unenthaltsam heißt nicht ohne Sex, sondern ohne Selbstbeherrschung. Das Gute nicht lieben, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen lieben als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Da ist keine Kraft, diesen sündigen Lebensstil zu überwinden. Da ist keine Kraft. Sie leben im Alltag genauso wie die Menschen, die nicht gläubig sind, um sie herum. Am Ende von Vers 6, von Begierden getrieben. Und sie können niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Warum können sie nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, obwohl sie so viel doch lernen? Weil sie der Wahrheit widerstehen. Sie widerstehen der Wahrheit. Sie haben ein falsches Konzept von Christsein. Sie haben eine falsche Vorstellung. Sie haben niemals das vorgesetzt bekommen, oder wenn sie es vorgesetzt bekommen haben, niemals ergriffen. Christ zu sein heißt, Nachfolger Jesu zu sein heißt, ich entscheide mich, ich will um jeden Preis lernen, der Wahrheit zu gehorchen. Das haben diese Menschen niemals getan. Und heute haben wir viele, viele Menschen in vielen, vielen Gemeinden. Ich treffe sie überall auf meinen Reisen. In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, im russischen Sprachraum, überall treffe ich Menschen, die sind Jahre gläubig, aber ganz offensichtlich von dem, wie sie reden und wie sie leben, haben sie niemals eine Entscheidung getroffen. Ich will der Wahrheit gehorchen. Ich wähle das und Gott wird mir helfen. Und mein Lebensmotto ist Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Sie haben eine andere Definition von Glauben an Jesus. Heißt irgendwie ihn toll finden, ihn cool finden. Irgendwie, ja, schön, ich glaube an Jesus. Aber wenn du sie fragst, definiere, was das bedeutet, dann reden sie von allen möglichen Dingen. Aber eins fehlt, das Wort Gehorsam kommt niemals über ihre Lippen. Sie haben ein Konzept von Glauben an Jesus, was nicht das Konzept der Apostel war. Sie widerstehen der Wahrheit. Und deswegen sind sie verdorben in ihrer Gesinnung. Korrupt im Sinn, das bedeutet es, im Sinn völlig korrupt sein. Ihr Sinn, ihre Vernunft, ihre Denkfähigkeit. Für manche Leute besteht ein Gegensatz zwischen Vernunft und Glauben, ihr Lieben. Wer hat uns den Verstand gegeben? Gott. Unser Problem ist nicht, dass wir ihn zu viel gebrauchen, unser Problem ist, dass wir ihn falsch gebrauchen und viel zu wenig gebrauchen. Es wird viel zu wenig nachgedacht im Volke Gottes. Und wir lassen lieber denken. Aber wir müssen aktiv werden, wir fangen an zu denken. Und wir stellen die richtigen Fragen. Und wer die richtigen Fragen stellt und dann an der richtigen Stelle auf die Antworten, nach den Antworten sucht, wird die richtigen Antworten bekommen. So, ihre Denkfähigkeit ist unbewährt oder untüchtig. Was bedeutet das? Unbewährt, untüchtig bedeutet einem Test nicht standhaltend. Nach einem Test als unbrauchbar verworfen werden. Das ist, was mit ihrem Denken los ist. Ihr Denken ist unbrauchbar. Es wird getestet. Und dann muss leider festgestellt werden, völlig unbrauchbar, verworfen. Und das ist, was diese Menschen hier haben. Oben ist ihr Lebensstil beschrieben und unten ist beschrieben, warum sie diesen Lebensstil führen. Das Leben kommt aus der Lehre. Wenn die Lehre falsch ist, kommt auch ein falsches Leben dabei raus. Und sie widerstehen der Wahrheit. Und deswegen haben sie keine Kraft, Begierden oder mit Begierden so umzugehen, wie das Neue Testament sagt, dass wir mit Begierden umgehen sollen. Das sind weltliche Begierden oder Petrus sagt, zerstörerische Begierden. Und wir sollen lernen, die Gnade Gottes zu nehmen und zu herrschen. Aber diese Menschen, obwohl sie gläubig sind, werden getrieben. Also wer herrscht? Die Begierde herrscht. Das ist nicht neutestamentliches Christsein, sondern in einem kurzen Prozess von wenigen Jahren lernen wir zu herrschen. Wenn wir die Fülle der Gnaden und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen wir in diesem Leben mit Jesus Christus. Römer 5, 17. Halleluja. Ein Christ, der jahrelang Christ, sagt, aber ich kann das Rauchen nicht lassen. Braucht keinen Trost. Sondern eine liebevolle Ermahnung. Bruder, wie wäre es mit Gehorsam? Wie wäre es mit einem Lebensstil der Unterordnung? Hinterrauchen, jetzt sage ich was ganz Brutales, ist immer Rebellion. Immer. Und ein Rebelle braucht nicht Trost. Oh, weißt du, hab Geduld, Gott wird schon machen. Ja, was kannst du tun? Du hast gebeten, dass Gott dir dieses Verlangen nimmt, aber er hat es nicht getan. Ja, dann musst du halt weiter rauchen und vielleicht wird es Gott irgendwann... Hallo, auf welcher Seite stehen wir? Auf der Seite der Sünde oder auf der Seite eines heiligen Gottes, der Sünder zur Umkehr ruft? Wo stehen wir? So viel sentimentales Zeugs, weil wir Gott nicht kennen, weil wir das Evangelium nicht wirklich kennen. Halleluja. So wahres Christsein, das die Apostel gelehrt haben im Auftrag von Jesus, hat als Grundidee eine Bereitschaft, eine Entscheidung, eine Willigkeit. Ich will lernen. Dank sei Gott, die Betonung ist auf lernen. Ich will lernen, der Wahrheit zu gehorchen. Nicht Sonntag für Sonntag der Wahrheit zu lauschen und dann den Prediger zu kritisieren. Das hat mir nicht gefallen und ich finde, da war er nicht richtig und das finde ich nicht gut. Und da habe ich fast das Gefühl gekriegt, als wenn ich angesprochen bin. Also bitte, wo geht denn sowas? Ja? Oder fast schon, ich soll mich ändern. Also bitte, das werde ich ja wohl selber wissen, wann ich mich... Solche Dinge sind im Herzen. Du weißt gar nicht, was man alles in Gesichtern lesen kann, wenn man predigt. Ihr schaut den Prediger an, aber der Prediger schaut auch die Menschen an. Und da werden manchmal Bücher aufgetan und da sieht man Dinge. Und da muss man predigen und gleichzeitig tut man Fürbitte. Herr, erbarme dich. Bitte, Herr, hilf. Lass dein Licht scheinen, zerstör die Finsternis. Bitte, rüttel auf, weck auf, lass sie in die Wahrheit kommen. Bitte. Es ist so. Galater 3, Vers 1. Und jetzt mal nicht nach meiner geliebten Elberfelder, weil ich entdeckt habe, meine geliebte Elberfelder hat hier mich betrogen. Und jetzt gehe ich mit Schlachter. Nur in diesem Vers. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Wenn du Elberfelder hast, schau dir den Vers an und du wirst etwas Interessantes feststellen. Dieser Teil, der Wahrheit nicht zu gehorchen, fehlt in deiner Elberfelder. Ich weiß nicht, was die Übersetzer motiviert hat, das wegzulassen. Dank sei Gott, in Kapitel 5, Vers 7 kommt es dann noch einmal. Ja, ihr lief fein, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Das ist dann auch in der Elberfelder. Aber, was mir so wichtig ist, in 3,1, eine Verkündigung, die Menschen motiviert, nicht der Wahrheit zu gehorchen, nennt Paulus Verzauberung. Ein Werk der Zauberei. Und ihr Lieben, wir haben es mit Zauberei im pfingstlich-charismatischen Lager zu tun. Und wenn Paulus Zauberei meint, dann meint er Zusammenarbeit mit Dämonen. Für Ziele, die nicht die Ziele Gottes sind. Hallo. Die geistlichen Kämpfe gehen um Kanzel, um Predigerseminar. Darum gehen die geistlichen Kämpfe. Und wer da gewinnt, hat den Rest gewonnen. Und in vielen Gemeinden hat der Teufel die Kanzel erobert. Und ein seichtes Evangelium aus dem Zeitgeist, was keine Schärfe hat, was nicht überführt, was nicht den wahren Charakter Gottes offenbart, was nicht die Gläubigen anleitet zu einem Leben im Gehorsam gegenüber der Wahrheit, wird verbreitet und die Leute werden eingelullt. Und wenn sie über Jahre das haben und dann durch Zufall kommen sie einmal mit der Schärfe des Schwertes in Berührung, alles in ihnen reagiert gefühlsmäßig. Und sie sagen, also so einen Jesus kennen wir nicht. Was sind wir froh, dass der Gastsprecher wieder abreißt und dann haben wir wieder schöne unsere alten Wege, wo so alles so behaglich ist und wo wir in Ruhe gelassen werden. Gläubige, die abirren von der Wahrheit, müssen nicht in Ruhe gelassen werden, sondern dem muss man nachgehen und die muss man rütteln und schütteln und sagen, hallo, aufwachen. Das ist der falsche Weg, das ist der Weg des Verderbens. So wenn ein Dienst, eine Botschaft nicht das Ziel hat, Menschen zu motivieren, zu stärken und herauszurufen und Hoffnung zu geben, dass es richtig und notwendig und sinnvoll und gesegnet ist, der Wahrheit zu gehorchen, einen solchen Dienst nennt Paulus Zauberei. Und das spielt keine Rolle, was für ein Titel da vor ist. Dr. Theol oder Dippelpsych oder sonst irgendetwas. So etwas beeindruckt weder Gott noch Teufel. Also lassen wir doch den Schnickschnack weg. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen Menschen, die den Heiligen Geist kennen, wie Paulus das sagt, die das Wort in gerader Richtung schneiden. Die das Wort schneiden, dass die Leute sagen, hoi, ja, also jetzt muss ich nochmal neu über die Bücher gehen. Jetzt muss ich hier ein bisschen Konturen nachzeichnen. Jetzt muss ich hier klarer werden. Das ist, was das Wort bewirken soll. Und nur wenn das geschieht, kommt auch Glaube. Gott ist mit mir, Gott wird mir helfen. Gott ist gnädig in Bezug auf alle meine Vergehungen, aber er ist auch gnädig und er wird mich erziehen, er wird mich prägen, er wird mich verändern. Ich werde das lernen. Halleluja. So, der Geist der Wahrheit durch das Wort will uns in alle Wahrheit führen. Und das sind zwei Bereiche, die ich jetzt zum Schluss, wir werden eine kurze Minipause machen. Was haltet ihr davon? Und dann kommt aber noch eine Runde, noch nicht das Buffet. Aber zum Schluss zwei Bereiche, grundlegende Bereiche, über die der Heilige Geist Licht geben will, uns in alle Wahrheit führen. Und die sind extrem umkämpft. Und das erste ist die Wahrheit über Jesus. Wer ist Jesus? Was ist sein Wesen? Warum ist er gekommen? Was bedeutet Golgatha? Was ist dort passiert? Das ist extrem umkämpft heute. Vor kurzem sah ich ein Interview mit einem landesweit bekannten katholischen Bischof und er leugnete dort buchstäblich, dass Jesus am Kreuz für uns bestraft wurde. Kannst du dir anschauen bei YouTube. Er leugnet das. Das kann man heute so nicht mehr sagen. Sondern der Kreuzestod bedeutet, wir sind hier im Elend und Gott hat uns so lieb, dass er seinen Sohn auch durch Elend hat gehen lassen, als Zeichen der Sympathie. Das Wort Gottes sagt etwas anderes. Jesus ist für meine Schuld gestorben. Meine Strafe, die ich verdiene, liegt auf ihm. Und ihr Lieben, das ist keine Kleinigkeit. Wer das nicht glaubt, ist nicht dein Bruder. Weil wenn die Strafe, die du verdienst, Jesus nicht getragen hat, du kannst eins wissen, du wirst sie noch tragen müssen. Das ist die Konsequenz. Das ist nicht eine Nuance anders. Das ist das Zentrum des Glaubens. Was bedeutet das Kreuz? Und gerade von dem, was sich so nennt Emerging Church, kommt ein massiver Angriff auf diese Sache. Ein massiver Angriff. Und es wird geleugnet, dass der Vater den Sohn bestraft hat für uns. Und es wird gesagt, also wenn man das so sagt, dann ist ja Gott ungerecht, dann ist ja Gott grausam. Ja? Und Gott bestraft seinen Sohn für etwas, was der gar nicht getan hat. Kosmischer Kindesmissbrauch. Und solche Floskeln werden dort gebraucht. Das geht für mich ganz stramm in Richtung Gotteslästerung. Ganz stramm. Das Zentrum unseres Glaubens ist Golgatha. Was hat Jesus auf Golgatha getan? Für mich. Was habe ich dadurch? Und ich habe weitaus mehr als Sündenvergebung. Die Kraft von Golgatha ist die Kraft des Heiligen Geistes, jetzt ein siegreiches Leben in der Gnade Gottes zu führen und zu überwinden. Wir hangeln uns nicht von Vergebung zu Vergebung, von Vergebung zu Vergebung, sondern wir können lernen, im Sieg zu leben. Und für die Male, wo wir nicht im Sieg sind, haben wir Vergebung. Aber zu sagen, du Gott vergibt und wir sind alle arme Sünderlein und es gibt die Gnade und die deckt alles zu, ihr Lieben, das ist nicht das Evangelium. So all diese Dinge über Jesus hat mir so gefallen, vorhin haben wir so lange, oh, hat mir das gefallen, gesungen. Wie hieß es da? Ich preise dich, Gott, Jesus, wie hieß es da? Vorne, zweite, dritte Lied. Gott, Jesus. Jesus, der Mann Jesus von Nazareth. Du bist Gott, Jesus, ja. Du bist Gott. Jesus ist Gott. Wenn der Mann Jesus von Nazareth nicht Gott ist, gehen wir alle in die Hölle. Weißt du das? Das ist keine Kleinigkeit. Und wenn heute diese postmodernen Stimmen irgendwie sagen, wir müssen irgendwie den Absolutheitsanspruch runterschrauben. Ja, Jesus war ein Mensch, ein Weisheitslehrer der Menschheit, wie viele andere auch. Wenn wir da uns bescheiden würden und würden ihn auf das reduzieren, was so passt, du wirst sehen, wie viel Akzeptanz wir haben. Das ist die Weisheit dieser Welt. Ich habe ein Interview zu Hause, kann ich dir schriftlich zeigen, wo ein führender Mann der Kirche solchen Unfug verbreitet. Und du sagst, was geht mich Kirche an? Ihr Lieben, die sind zwei Schritte weiter als wir. Wenn du wissen willst, wo wir morgen sind, schau dir das an, was heute in der religiösen Welt läuft. Derselbe Geist hat längst begonnen, den pfingstlich-charismatischen evangelikalen Flügel der Christenheit zu beeinflussen und zu prägen. Es ist derselbe Geist mit demselben Ziel, sollte Gott gesagt haben. Und wir als die Nachfolger Jesu, als die vom Heiligen Geist Gelehrten, wir sagen, ja, er hat es gesagt. Und seitdem hat er seine Meinung nicht geändert. Und wir sagen, was er sagt. Und ob sie auch vor Wut rot anlaufen oder platzen mögen, das ist uns egal. Wir sagen, was die Wahrheit ist. Wir sagen, wer Jesus ist. Wir sagen, dass er der Herr ist, dass er der kommende Richter ist und dass jeder Mensch sich vor ihm verantworten muss und dass er wiederkommen wird und dass er regieren wird. Wir sagen das. Und dieser Mann sagt, die Kirche glaubt an alles, aber nicht an die Wiederkunft Jesu. Und was die Kirche zusammenhält heute, ist nicht das gemeinsame Glaubensbekenntnis, sondern der Wille, die Kirche zu erhalten. Was für ein Armutszeugnis. Was sie zusammenhält, ist der Wille, weiterzumachen. Ohne Inhalte. Inhalte sind unwichtig. Hauptsache, wir machen weiter. Hauptsache, es gibt uns. Aber diese Denkweise sickert ein in unsere Kreise. Es geht nicht darum, weiterzumachen. Es geht darum, zu prüfen, sind wir auf dem richtigen Fundament. Und das Fundament ist, wer ist Jesus? Was hat er getan? Was bedeutet es, an ihn zu glauben? Wie definiert man Nachfolger? Was heißt es, an Jesus zu glauben? So, da will der Heilige Geist uns Licht geben. Und das Zweite will ich jetzt nur nennen, und das können wir dann irgendwann später nochmal ausführlicher beleuchten. Das Zweite, der zweite Bereich von Wahrheit, wo der Heilige Geist arbeitet, ist die Wahrheit über uns. Wahrheit über Jesus, das Kreuz und alles, was damit zusammenhängt. Und das Zweite, die Wahrheit über uns. Wie sieht Gott unser Leben vor unserer Bekehrung? Sehr anders, als viele Gläubige ihr Leben beschreiben vor der Bekehrung. Gott sagt, wir dienten Satan, wir waren Kinder des Teufels. Wir wurden geführt, Epheser 2, vom Geist in der Luft. Von dem wurden wir geführt und geleitet und wir taten den Willen des Fleisches. Und das Fleisch ist eine rebellische Natur in Aufruhr, in Auflehnung gegen Gott. Und die Bibel beschreibt nicht nur mit extrem drastischen Worten das Fleisch, sondern auch, wie Gottes Antwort auf das Fleisch aussieht. So, das ist einmal der unschöne Anteil unseres Lebens, aber dann die Wahrheit Gottes, wie wir jetzt im Sieg leben können über das Fleisch. Diese beiden Bereiche will der Heilige Geist uns lebendig machen und uns tiefer und tiefer dort in alle Wahrheit führen. Wenn wir sehen, wer wir waren ohne Gott, wenn wir sehen, was wir heute wären ohne Gott, dann kriegt unsere Selbstgerechtigkeit und unsere Überheblichkeit und unsere Unabhängigkeit kriegt empfindliche Schläge ab. Und wir stehen auf der Seite Gottes, sagen mehr. Schlag zu. Die Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch gekreuzigt, nicht gestreichelt, gekreuzigt, mitsamt den Lüsten und Begierden. Halleluja. Und weil diese Dinge heute immer mehr in Gefahr sind, vergessen zu werden oder nicht mehr im Fokus zu sein, darum haben wir so viele labile Gläubige. Darum haben wir so wenige, die zuverlässig sind, die treu sind, die wissen, wie man sich selber motiviert am Montag, die nicht immer an die Hand genommen werden müssen und irgendwie gehätschelt und getätschelt werden müssen, sondern die lernen aufzustehen, die lernen stark zu sein, die lernen zu herrschen. Wir haben so wenig Qualität, weil das Fundament fehlt. Ein gesundes Fundament wird gesunde Gläubige hervorbringen und das ist, was wir haben wollen. Darum geht es. Halleluja. Amen. Amen. Ich schlage vor, dass wir eine 10-minütige Pause haben. Oder ist es zu lang? Achtsam.